Ich darf euch grüßen im Namen Jesu mit Psalm 12, Vers 7. Die Rede des Herrn ist lauter wie durchläutert Silber im irdenen Tiegel, bewährt siebenmal. Psalm 12, Vers 7. Die Rede des Herrn ist lauter wie durchläutert Silber im irdenen Tiegel, bewährt siebenmal. Von diesem Wort Gottes dürfen wir hören, heute durch unseren lieben Bruder Dr. Roger Liebi. Wir heißen Sie herzlich willkommen in unserer Mitte. Und wir freuen uns, dass der Bob Jones Chor auch unter uns ist und wir heute Morgen wieder ein Lied hören dürfen. Und Sie dürfen auch gerne die CD mitnehmen für die Englisch Sprechenden, für Sie. Wir haben alles aufgenommen, auch die Übersetzung von Deutsch und Englisch. Wir wollen jetzt aufstehen und dem Herrn diese Stunde übergeben. Unser Vater im Himmel, im Namen Jesu danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir in aller Freiheit heute Morgen zu deinen Füßen sitzen dürfen und dieses siebenfach durchläuterte Wort Gottes hören dürfen, essen und trinken, um Jesu willen, durch sein vergossenes Blut nahegebracht dir, so dass wir durch den Heiligen Geist dich tiefer erkennen und verstehen dürfen. Und so rüste du unseren lieben Bruder Dr. Roger Liebi aus, erfülle ihn mit deinem Geist und gib uns hörende Ohren, wie ein Jünger hört, und segne die Sänger, dass es wie ein Mann klingen darf. Und uns miteinander hast du verbunden durch das teure Blut nahegebracht, und wir preisen dich und loben dich, zusammen mit den Geistern der vollendeten Gerechten, mit der Gemeinde der Erstgeborenen, die angeschrieben sind im Himmel, und mit den Engeln. Lob, Preis und Dank sei dir, Vater im Himmel, und dir, dem Lamm Gottes, durch den Heiligen Geist, dass du für uns die Sünden weggetragen hast, uns den Vater gebracht hast, uns nahe gebracht hast in dein Vaterhaus. Und so verherrliche heute Morgen, an diesem Samstag, den 30. Juni 2012, deinen Namen in jedem Herzen, um deines vergossenen Blutes willen von Golgatha. Ruhm und Preis sei deinem hochheiligen Jesusnamen. Amen. Nun freuen wir uns über die Geschwister von der Bob Jones Universität.
Thank you.
Nun sind wir sehr dankbar, dass wir hineingenommen sind in dieses Loben und Preisen und Danken aufgrund des Wortes Gottes. Das Thema heute wird sein: Inspiration und Autorität der Bibel. Sie ist die Grundlage unserer Erlösung. Der Herr Jesus ist das fleischgewordene Wort. Sie ist die Grundlage unseres Sieges in den Versuchungen. Und sie ist die Grundlage unserer herrlichen Hoffnung, die vor uns liegt. Und ich möchte zuvor noch hinweisen auf Bücher von Bruder Dr. Roger Libby. Das über New Age ist schon weg, habe ich gesehen. Jetzt möchte ich noch hinweisen auf Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. Es gibt auch noch eins über Sprachen, das ist auch schon weg. Wir hatten es diese Woche schon hier. Und der verheißene Erlöser. Die über 300 Verheißungen, die Gott erfüllt hat und die er noch erfüllen wird. Herzliche Empfehlung, die Bücher, die noch da sind, mitzunehmen und dann auch weitere wieder zu bestellen. Und wir würden uns auch freuen, wieder über die Rockmusik von Ihnen geschrieben. Möge es bald wieder herauskommen. Und dann möchte ich noch auf den rechten Tisch von Ihnen aus gesehen hinweisen. Das sind noch die Bücher von Professor Svilenov, der ja im letzten Kolleg da war. Wie gesagt, eine Schwester bezahlt ihm alle Bücher. Sie können alles gratis mitnehmen. Und dann möchte ich noch hinweisen, es liegen noch so viele Ärztetraktate hinten. Nehmt sie doch mit für eure Apotheken, Krankenhäuser, Ärztepraxen. Man braucht einfach Fragen, den verantwortlichen Arzt, und meistens sagen sie ja. Herzliche Empfehlung, alle mitzunehmen, damit das Wort Gottes läuft und noch in vielen diese Freude am Wort gewirkt wird. Nun vielen Dank, Bruder Dr. Liebi, bitteschön.
So, wollen wir uns an diesem Tag nun beschäftigen mit dem Thema der Inspiration und Autorität der Bibel. Wir wollen gleich so direkt in dieses Thema einsteigen mit dem Untertitel Bibel und Wissenschaft. Hat die Wissenschaft Verspätung? Es ist uns ja allen bewusst, dass die Inspiration der Bibel in der heutigen Zeit sehr oft gerade mit dem Argument in Frage gestellt wird, die Bibel widerspreche der Wissenschaft und damit sei klar, dass die Bibel nicht Gottes Wort sein kann. Die Bibel sei Menschenwort, sei geschrieben worden in früheren Zeiten von Menschen und aus ihrer damaligen Sicht herausgeschrieben, aus ihrem damaligen veralteten Weltbild heraus. Und so wollen wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen und mehr als 30 Beispiele anschauen, die uns deutlich machen, dass die Wissenschaft gegenüber der Bibel immer wieder gewaltig Verspätung gehabt hat. Als Einleitung ein paar Erklärungen, Bemerkungen zur Bibel und zur Wissenschaft. Was ist eigentlich Wissenschaft? Wissenschaft ist die menschliche Bemühung, die Natur systematisch zu beobachten und zu erforschen. Ihre Ergebnisse sind stets vorläufig und begrenzt. Die Bibel ruft uns zur Forschung auf, und zwar um die Größe Gottes in seinen Werken zu sehen. Und darum haben auch die Reformatoren die Naturwissenschaft sehr stark gefördert. Sie sagten, die Bibel offenbart uns Gott, den wahren Schöpfergott. Und darum ist es gut, wenn man die Natur studiert, denn die Natur offenbart uns den gleichen Gott, den die Bibel uns offenbart. Psalm 111, Vers 2. Groß sind die Taten des Herrn, sie werden erforscht von allen, die Freude an ihnen haben. Hier haben wir eine ganz klare biblische Basis für christliche Forschung, Wissenschaft auf biblischer Basis. Nun, wir vergleichen heute Morgen Wissenschaft und Bibel. Darum auch gerade zum Anfang eine Bemerkung: Was ist die Bibel gemäß der Bibel? Nicht gemäß der Meinung vieler Menschen. In 2 Timotheus 3, Vers 16 schrieb der Apostel Paulus: Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Der Begriff die Schrift bedeutet schon im Judentum der Antike, die Bücher, die inspirierten Bücher der Bibel. Aber hier sagt der Apostel Paulus, alle Schrift, und damit umfasst er eben nicht nur die Bücher des Alten Testaments, sondern auch des Neuen Testaments. Darum das Wort alle. Alle Schrift, also Altes und Neues Testament. Ich muss betonen, gerade in dieser Stelle sagt der Apostel Paulus in den Versen davor Folgendes. 2 Timotheus 3, Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Und dann folgt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Sehen wir, in Vers 15 geht es ganz klar um das Alte Testament. Timotheus hatte eine jüdische Mutter, eine jüdische Großmutter, und sie hatten Timotheus von klein auf in die Heilige Schrift eingeführt. Das war das Alte Testament. Von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Übrigens, das Wort Schriften hier, es gibt im Griechischen mehr als einen Ausdruck, hier steht Grammata, das heißt ganz wörtlich die heiligen Buchstaben. Was eben Betonung legt, nicht so auf das allgemein Geschriebene oder gar nur auf die Gedanken, sondern auf die einzelnen Buchstaben, aus denen die Heilige Schrift eben besteht. In Vers 14 sagt er aber, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Im Deutschen ist nicht ganz klar, von wem, ob das eine Person ist oder mehrere. Im Griechischen ist es eindeutig, im Grundtext. Von wem bedeutet hier, von welchen Personen du gelernt hast. Und wir wissen, Timotheus hat viel gelernt von Paulus. Aber Paulus hatte auch andere Mitarbeiter wie Lukas und so weiter. Hier geht es um die neutestamentlichen Offenbarungen, die Timotheus mitbekommen hatte. Also Vers 14 hat Bezug auf die neutestamentliche Offenbarung, Vers 15 auf die alttestamentliche und darum nun Vers 16, alle Schrift. Also die Offenbarung des Neuen und des Alten Testaments ist von Gott eingegeben. Der Begriff von Gott eingegeben lautet im Griechischen in einem Wort Theopneustos. Ganz wörtlich, von Gott gehaucht. Es ist uns klar, wenn wir reden, wenn wir sprechen, wie auch ich jetzt, Kommunikation ist nur möglich durch den Hauch, der aus der Lunge durch den Hals, durch die Atemorgane, durch die Stimmbänder, dann in den Mundraum zwischen Zunge, Zähne und Lippen hindurchgeführt wird. Nur so können wir kommunizieren. Ohne diesen Hauch wäre einfach nichts zu hören. Wenn nun hier steht, alle Schrift ist von Gott gehaucht, so bedeutet dies, die Heilige Schrift ist Gottes direkte Rede an uns Menschen. Dieser Ausdruck hier geht in seiner Bedeutung über die Aussage hinaus, Die Bibelschreiber waren vom Heiligen Geist inspiriert. Das ist auch korrekt. Das lesen wir in 2. Petrus 1, Vers 21. Ich lese gerade an dieser Stelle. 2. Petrus 1, Vers 21. Denn die Weissagung oder die Prophetie wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Hier wird klar gesagt, dass die Männer, die Gott als Schreiber der Bibel benutzt hatte, dass sie getrieben waren vom Heiligen Geist. Übrigens nicht geleitet. Das finden wir als allgemeine Aussage in Römer 8 für die Erlösten, die mit dem Herrn leben, von ihnen heißt es, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Aber der Ausdruck getrieben ist viel stärker. Und er wird da benutzt im Zusammenhang mit den Schreibern der Bibel, die eben von Gott, von Gottes Geist nicht nur geleitet, sondern getrieben wurden. Das ist viel stärker, das ist viel, viel intensiver. Aber immer noch könnte an dieser Stelle jemand zweifeln und sagen, gut, die waren getrieben vom Heiligen Geist, aber vielleicht haben sie auch eigene Gedanken, eigene Vorstellungen aus ihrer damaligen Zeit dann beim Aufschreiben mit hineingebracht. Gewissermaßen eine Mischung von göttlichen Gedanken und auch menschlichen. Und da hilft uns 2. Timotheus 3, Vers 16, denn diese Stelle geht darüber hinaus. Hier wird nicht gesagt, dass die Bibelschreiber inspiriert waren, sondern hier wird gesagt, dass alle Schrift von Gott inspiriert ist, von Gott gehaucht ist. Das heißt, das Endprodukt, das Geschriebene, das, was da steht, das ist Gottes direkte Rede. Und damit wird von der Bibel her ganz klar bezeugt, die Bibel ist Gottes Wort. Sie ist vollkommen und irrtumsfrei, auch wenn sie über die Natur und die Geschichte spricht. Dazu möchte ich noch lesen aus Psalm 19. Psalm 19, Vers 7. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, erquickend die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, macht weise den Einfältigen. Die Vorschriften des Herrn sind richtig, erfreuend das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, erleuchtend die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, bestehend in Ewigkeit. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt. Sie, die köstlicher sind als Gold und viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Honigseim. Hier wird bezeugt, die Bibel ist vollkommen. Vers 7. Und im gleichen Vers zuverlässig. Dann im nächsten Vers richtig. Lauter, rein, im darauffolgenden Vers. Und dann wird zusammengefasst, überhaupt Wahrheit und auch moralisch gerecht. Ja, also hier wird ganz klar die vollkommene Irrtumslosigkeit der Bibel biblisch gelehrt. Und ich möchte auch nochmals auf diese Stelle zurückkommen, die schon in der Einleitung verlesen wurde, aus Psalm 12, da ist es der Vers 6 oder nach anderer Zählung Vers 7, die Worte des Herrn sind reine Worte. Silber, das geläutert in dem Schmelztiegel zur Erde fließt, siebenmal gereinigt. Wir wissen, beim Schmelzen und Läutern von Silber und Gold geht es darum, dass alle Schlackenstoffe entfernt werden. Und hier wird gesagt, dieser Prozess ist ein siebenfacher Prozess. Die Zahl 7 ist die Zahl der Vollkommenheit in der Bibel, um zu betonen, es gibt gar keine Schlacken von Menschen ins Wort Gottes hineingetragen im Zusammenhang mit der Inspiration und der ersten Niederschrift der Bibel. Also, damit ist klar, die Bibel sagt, sie ist vollkommen irrtumsfrei. Und das gilt natürlich nicht nur, wenn die Bibel spricht über das Heil und die himmlische Herrlichkeit und so weiter, sondern auch, wenn sie über die Natur und die Geschichte spricht. Wir gehen nun durch ganz verschiedene Wissenschaftsgebiete hindurch und werden an zahlreichen Beispielen erkennen, wie die Wissenschaft gegenüber dem inspirierten Wort Gottes immer wieder Verspätung hatte. Den ersten Punkt habe ich überschrieben mit: Die Sterne sind unzählbar. Es ist ja so, von Auge sichtbar kann man von hier, von Deutschland aus, unter besten Umständen, das heißt, das Licht in den Städten ist gelöscht, der Himmel ist wolkenfrei, ideal sind Winternächte, da kann man etwa 3000 Sterne sehen. Und wenn man nach Südafrika geht, auf der südlichen Halbkugel der Erde, da sieht man Sterne, die man hier das ganze Jahr über nie sehen kann. Es ist tatsächlich so, auch von Südafrika aus sieht man etwa 3000 Sterne. Darum, von Auge sichtbar sind etwa zweimal 3000 Sterne. Nun, in der Bibel lesen wir in Jeremia 33, Vers 22, geschrieben um 600 vor Christus, wie das Sternenheer des Himmels nicht gezählt werden kann. In der Antike hätte man sagen müssen, also irgendwie ist das ein Problem mit der Bibel. Man kann doch diese einzelnen Lichtpunkte zählen. Zumal sie eben nur in der Größenordnung von 3000 liegen. Aber die Bibel sagte ganz eindeutig und autoritativ, man kann die Sterne nicht zählen. Das war eine Spannung, kann man sagen, zwischen Wissenschaft, und zwar Wissenschaft, die beobachtet, die nicht einfach spekuliert. Wissenschaft, wo man beobachtet, wo man empirisch forscht, wie man sagt. Aber 1610, da richtete der erste Mensch ein Teleskop auf den Himmel. Das war Galileo Galilei. Und er kam zur Überzeugung, nein, nicht 3000, sondern etwa 30.000 Sterne gibt es. Natürlich, allein schon das weißliche, neblige Band der Milchstraße erweist sich beim Hinschauen mit dem Teleskop eben als in keiner Weise ein Nebel, sondern als eine dichte Konzentration einzelner Sterne, die man dann ebenso erkennen kann. Die Wissenschaft machte Fortschritte, die Teleskope wurden immer besser. Der Astronom Schönfeld hatte 1862 einen Sternenkatalog mit 324.198 Sternen aufgestellt. Einige Jahre später hat er noch 100.000 weitere dazugefügt. Heute ist es so, dass man davon ausgeht, dass die Zahl der Sterne im bis heute beobachtbaren Weltall, mit dem Hubble-Teleskop konnte man die entferntesten Galaxien sehen, da schätzt man etwa 10 hoch 22 Sterne. Das wäre eine 1 mit 22 Nullen. Also man schätzt die Zahl der Galaxien auf etwa 100 Milliarden, 10 hoch 11, und jede Galaxie, das ist hier eine Galaxie, also eine solche Spirale, umfasst etwa 100 Milliarden Sterne. Also 100 Milliarden mal 100 Milliarden ergibt 10 hoch 22 Sterne. Heute ist es völlig klar für die Wissenschaft, man kann die Sterne unmöglich zählen. Und das hatte die Bibel schon immer so gelehrt. Zweiter Punkt. Die Plejaden sind gebunden. Im Buch Hiob, es beschreibt eine Geschichte aus dem 3. Jahrtausend vor Christus. Hiob lebte gerade in den schwierigen Jahrhunderten nach der Sintflut. Gott sagt in Hiob 38, Vers 31 zu Hiob, kannst du knüpfen das Gebinde der Plejaden oder lösen die Fesseln des Orion? Die Plejaden, auch sieben Gestirn genannt, sind ein sehr typisches Sternbild unter den 88 Sternbildern, die man in der heutigen modernen Astronomie unterscheidet. Es gibt Leute, die sehen sechs Sterne, gerade Kinder, die dann noch ein bisschen besser sehen als Erwachsene, die können sagen, nein, ich sehe neun Sterne. Ja, und die moderne Wissenschaft hat nun festgestellt, dass diese Sterne der Plejaden, dass die tatsächlich im Weltall durch die Schwerkraft direkt miteinander zusammengehalten, direkt verbunden sind und sie fliegen alle in eine gemeinsame Richtung innerhalb unserer Galaxie. Es ist allerdings ein viel größerer Haufen mit weit, weit über 1000 verschiedenen Sternen, die so gemeinsam fliegen. Und Gott sagt, kannst du knüpfen das Gewinde der Plejaden? Aber im Kontrast dazu, das führt uns zu Punkt 3, sagt Gott, oder lösen die Fesseln des Orion. Hier sieht man die Plejaden mit einem Fernrohr. Ja, der dritte Punkt, der Orion löst sich. Hier haben wir das ganz typische Sternbild Orion. Mit Fantasie hat man sich vorgestellt, ein Held, der da die Arme ausstreckt und hier die Beine. Das sind diese vier ganz markanten Trapezsterne. Ein Sternbild, das man im Winter sehr, sehr schnell finden kann. Typisches Wintersternbild. Und hier diese drei Sterne, die hat man betrachtet als Gürtel des Orion. Oder eben die Fesseln des Orion. Das kann man von Auge unmöglich erkennen, aber mit den modernen Hilfsmitteln hat man erkannt, dass diese drei Sterne, obwohl so nahe beieinander, dass die sich effektiv im Weltall voneinander entfernen. Das heißt also, der Gürtel des Orion löst sich. Und die Frage Gottes ist so perfekt, kannst du binden das Gebinde der Plejaden oder kannst du lösen die Fesseln des Orion? Und dann ist noch zu sagen, fast alle dieser genannten 88 Sternbilder sind ja nur etwas Zusammenhängendes von der Erde aus gesehen. Im Weltall haben diese Sterne normalerweise gar nichts miteinander zu tun. Denn die sind im Raum versetzt und nur von der Erde aus hat man das Gefühl, die bilden zusammen eine Konstellation. Aber in Wirklichkeit haben die überhaupt nichts miteinander zu tun. Die Plejaden sind da eine der wenigen Ausnahmen. Und da sagt Gott, kannst du knüpfen und beim Gürtel des Orion kannst du lösen. Wir gehen weiter. Im Bereich der Physik hängt ja direkt mit der Astronomie zusammen. Und das vierte Beispiel habe ich überschrieben mit Kernspaltung. In 2. Petrus 3 lesen wir aus dem dritten Kapitel, Petrus hat diesen Brief aus der Todeszelle in Rom geschrieben. Das war gewissermaßen sein Testament. Und da schreibt er in Kapitel 3, Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb, an welchem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch. Die Elemente aber im Brande werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. Vers 12. Indem ihr erwartet und sorgfältig vorbereitet die Ankunft des Tages Gottes, dessen wegen die Himmel in Feuer geraten, aufgelöst werden und die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Der Tag des Herrn, das ist die kommende große Drangsalszeit, die dann zum Höhepunkt führt, der Herr Jesus wird erscheinen als Richter der Welt in Macht und Herrlichkeit. Er wird 1000 Jahre hier auf der Erde regieren und dieser Tag des Herrn geht weiter durch das ganze 1000-jährige Reich hindurch. Und am Ende des 1000-jährigen Reiches, da beginnt dann der Tag Gottes. Da kommen Tag des Herrn und Tag Gottes gerade zusammen und an diesem Punkt wird das Universum von Gott aufgelöst werden. Aber Petrus sagt nicht einfach, das Universum wird aufgelöst werden, er sagt, da werden die Elemente im Brande aufgelöst werden. Die alten Griechen haben ja schon gesprochen von Atomen. Griechische Philosophen sagten, die ganze Materie der Natur sei aufgebaut aus kleinsten Einheiten. Und die nannte man Atome. Griechisch to atomon, das heißt das Unteilbare. A ist die Verneinung im Griechischen. Wir kennen das von atonal, anormal. Atomon, das Unteilbare. Oder das unteilbare Urkörperchen. Das war ihre Meinung. Und das meinte man in der Wissenschaft bis ins 20. Jahrhundert, dass Atome nicht weiter zu teilen sind. Aber im 20. Jahrhundert entdeckte man die Kernspaltung. Und die Möglichkeit, wie dadurch enorme gebundene Energien der Materie freigesetzt werden können im Brand. Und genau das sagt der einstige Fischer aus Galiläa vor fast 2000 Jahren. Die Elemente werden im Brand aufgelöst werden. Und noch etwas. Der Apostel Paulus benutzt nicht das falsche Wort Atom. Nicht wahr? Wir sprechen über Atome noch heute in der Wissenschaft, aber eigentlich ist das völlig falsch. Denn das heißt ja das Unteilbare. Und wir wissen ganz genau, dass Atome nicht unteilbar sind. Man spricht über Atomenergie und Atomkraftwerke. Wir sagen da ständig falsche Dinge. Ja? Wir moderne Menschen sprechen dauernd falsch. Aber in der Bibel wird dieses Wort Atom nicht benutzt, sondern Petrus verwendet ein anderes Wort, das man im Griechischen kannte damals, zur Bezeichnung der grundlegenden Elemente der Materie. Und zwar das Wort Stoicheion. Vielleicht kennen wir das aus der Chemie. Man spricht von der Stöchiometrie. Das ist die Lehre, wie Atome zusammengesetzt werden zu Molekülen. Also dieses Wort Stoicheion benutzt Petrus und sagt, entgegen der Meinung der Wissenschaft, es werden aufgelöst, und zwar im Brande, was ja bei der Atombombe sehr gut zu erkennen ist. Fünfter Punkt, Kernfusion. Petrus sagt nicht nur, die Elemente werden aufgelöst, sondern er sagt in Vers 12, wie wir schon gelesen haben, dass die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Die moderne Physik des 20. Jahrhunderts hat entdeckt, es gibt noch eine andere Art, wie man Energie gewinnen kann. Nicht nur durch die Kernspaltung, Atomkernspaltung, sondern auch durch die Verschmelzung von Atomkernen. Man nimmt ja an, dass die Sonne auf diese Weise die Energie liefert. Das ist aber nicht endgültig bewiesen. Denn es gibt Beobachtungen, die dem irgendwie entgegenstehen. Aber doch geht man im Allgemeinen davon aus, dass die Sonne ihre Energie durch Kernschmelze erzeugt. Also, wir sehen auch, unser modernes Wissen ist sehr beschränkt und oft eben gar nicht ganz fest etabliert. Aber hier sagt jedenfalls Petrus, was wir auch wissen aus den Experimenten, man kann Kerne zerschmelzen und dadurch Energie gewinnen. Und da steht, die Elemente werden im Brande zerschmelzen. Auch da wieder das Wort Stoicheion, das korrekte Wort, nicht Atom. Und zerschmelzen, griechisch tekomai, heißt wirklich schmelzen, zergehen. Sechster Punkt, Lichtbewegung. In der Wissenschaft meinte man bis ins 17. Jahrhundert, Licht sei ein Zustand. Und das ist auch verständlich, denn von der Beobachtung her können wir nie feststellen, dass Licht einen Weg unternimmt. Wenn wir in einem dunklen Raum eine Fackel entzünden, das Licht ist augenblicklich überall im Raum zu sehen. Aber Sir Isaac Newton, 1643 bis 1727, stellte die Teilchentheorie auf. Er sagte, das Licht bewegt sich. Wir können uns das vorstellen wie kleine Teilchen, die sich im Raum mit unerhörter Geschwindigkeit fortbewegen. Christian Huygens, 1629 bis 1695, hat eine andere Theorie entwickelt, wo er das Licht als eine Welle beschreibt. Aber eben eine Welle, die sich im Raum ausbreitet. Man kann das Licht unter zwei Gesichtspunkten so beschreiben. Und beides hat seine Berechtigung. Aber jedenfalls ist klar, das Licht bewegt sich. Und heute wissen wir, die Lichtgeschwindigkeit liegt bei etwa 300.000 Kilometern pro Sekunde. Das heißt, etwa 7-mal um die Erde in einer Sekunde. Was hat Gott im 3. Jahrtausend vor Christus zu Hiob gesagt? 38,24. Welches ist der Weg, auf dem das Licht sich verteilt? Wir hätten das schon längst aus der Bibel wissen können. Das Licht eben nicht wie Finsternis ist. Finsternis, das ist ein Zustand. Finsternis ist eigentlich gar nichts, denn es ist nur die Abwesenheit von Licht. Aber Licht ist eben etwas. Und das bewegt sich. Und wie schnell? Wir gehen weiter zu den Geowissenschaften. Also die Wissenschaften in Verbindung mit der Erde. Punkt 7. Die Erde über dem Nichts. In Hiob 26, Vers 7 heißt es, er, Gott, hängt die Erde auf über dem Nichts. Sehr eindrücklich. Die alten Babylonier sahen die Erde als ein schwimmendes Boot. Die Hindus als eine Scheibe, getragen von Elefanten, die auf einer Schildkröte stehen. Doch 1553 konnte Kopernikus beweisen, dass die Erde frei im All hängt. Sir Isaac Newton, übrigens ein gläubiger Wissenschaftler, hat auch Bibelkommentare geschrieben, zum Beispiel ein Kommentar zum Buch Daniel. Das wissen viele gar nicht. Er entdeckte das Gravitationsgesetz. Das Gesetz, das Masse Masse anzieht. Und dadurch konnte man erklären, warum die Erde eben durch die Gravitation der Sonne gehalten wird und so im All hängt. Aber nicht irgendwo, sondern genau nach den Gesetzen, wie Gott sie in die Natur gelegt hat. Achter Punkt, die Erdkugel. In Jesaja 40, 22 lesen wir, er, Gott, er ist es, der da thront über der Kugel der Erde. Das hebräische Wort hier lautet Chuk. Manche haben es übersetzt mit Erdkreis. Mit Kreis. Aber Chuk bedeutet effektiv nicht einfach nur so ein flacher Kreis, sondern Kugel oder auch Gewölbe. In dem bekannten Hebräisch-Wörterbuch von Benjamin Davidson, Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon, kann man das auf Seite 249 nachlesen. Chuk wird dort übersetzt mit Englisch Sphere, und das heißt Kugel. Und darum können wir hier mit Fug und Recht übersetzen, er ist es, der da thront über der Kugel der Erde. Wir haben schon gesehen, was die Babylonier und die Hindus dachten über die Erde. Es ist noch zu sagen, die alten Chinesen dachten sich die Erde quadratisch, die Ägypter als Rechteck. Das ist verständlich, ihr Reich ging ja entlang dem Nil, bildete so ein Rechteck. Das war ihre Welt. Aber Christoph Kolumbus wollte 1492 mit einer Weltumsegelung die Kugelgestalt der Erde beweisen. Die erste Weltumsegelung gelang schließlich Fernando Magellan. 1480 bis 1521. Und damit war klar, die Erde ist eine Kugel. Und sie hängt frei im All. Neunter Punkt, das Gewicht der Luft. Früher dachte man sich die Luft als etwas, das kein Gewicht hat. Nicht wahr? Hauch ist so gleichbedeutend mit nichts. Aber Torricelli, mit Vornamen Evangelista, 1608 bis 1647, ein italienischer Mathematiker und Physiker, auch Erfinder des Barometers. Er konnte mit dem Barometer beweisen, im Jahr 1643, dass die Luft tatsächlich ein Gewicht besitzt. Und erst noch ein enormes Gewicht. Wir merken das zwar nicht, aber hätten wir nicht diesen Druck der Luft auf uns, wir würden gleich verplatzen, explodieren. Aber durch den Luftdruck werden wir so ganz normal zusammengehalten. Das ist es, was wir schon längst hätten wissen können, seit Jahrtausenden aus dem Buch Hiob. 28,25, Hiob spricht über die Schöpfung und sagt, als er, Gott, dem Winde ein Gewicht bestimmte. 10. Punkt, der Wasserkreislauf. In Prediger 1, Vers 7 schreibt der weise König Salomo, alle Flüsse gehen in das Meer, und das Meer wird nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Das ist ja wirklich eigenartig, nicht wahr? Dass die Flüsse eben ständig ins Meer gehen und trotzdem, das Meer wird nicht voll. Warum nicht? Pierre Perrault und Edmond Mariotte entdeckten im 17. Jahrhundert als Erste den Wasserkreislauf, indem sie ihn wissenschaftlich beschrieben. Nicht wahr? Tagtäglich werden enorme Wassermengen der Ozeane durch die Sonne und ihre Energie verdunstet. Und dieses verdunstete Wasser bildet wieder Wolken, die werden zu einem wichtigen Teil durch die Winde über das Festland geführt und da regnen sie wieder aus oder entleeren sich durch Schnee und dieses Wasser gelangt wieder in die Bäche, Flüsse, auch ins Grundwasser und das alles wird schließlich wieder in die Ozeane zurückgeführt. Edmund Halley, 1656 bis 1742, konnte sogar nachweisen, dass die Menge von Niederschlag und die Menge von Verdunstung weltweit im Gleichgewicht stehen. Und so bestätigt die moderne Forschung genau, was Salomo schon vor 3000 Jahren geschrieben hatte. Alle Flüsse gehen in das Meer und das Meer wird nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Das ist genau dieser Wasserkreislauf. Er wird noch detaillierter beschrieben in der Bibel. In Psalm 135, Vers 7 steht von Gott, der Dünste aufsteigen lässt. Das ist die Wasserverdunstung. Hiob 36, Vers 27, denn er, Gott, zieht Wassertropfen herauf. Von dem Dunst, den er bildet, träufeln sie als Regen, den die Wolken rieseln und tropfen lassen auf viele Menschen. Die Bibel macht aber klar, dass die Natur nicht unabhängig funktioniert, sondern Gott ist als Erhalter. Am Anfang war er der Schöpfer, aber seither wirkt er als Erhalter und er wirkt als Erhalter direkt in der Natur. Prediger 11, Vers 3, nochmals Salomo, wenn die Wolken voll Regen sind, so entleeren sie sich auf die Erde. Wir kommen zu Punkt 11, Windkreislauf. In Prediger 1, Vers 6 lesen wir, der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Sich wendend und wendend geht er, und zu seinen Wendungen kehrt der Wind zurück. George Hadley, 1685 bis 1768, entdeckte das Windzirkulationssystem der Passatwinde. Hier sehen wir den Äquator. Und nun, das ist Breitengrad 0, ja? Bis zum Breitengrad 30, da gibt es ein Windsystem, das so einen Kreis bildet. Das heißt also, der Wind geht da vom 30. Breitengrad nach Süden bis gegen den Äquator und dort wird die Luft erhitzt, alles steigt auf und dann geht die Luft wieder in der Höhe zurück nach Norden und kühlt da wieder ab, sinkt dann herunter und geht nach Süden, wird aufgewärmt, geht wieder hinauf. Und so entsteht dieses Passatwindsystem. Das gibt es nur von Norden nach Süden, nicht von Osten nach Westen. Und die Bibel sagt klar, der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Sich wendend und wendend geht er, und zu seinen Wendungen kehrt der Wind zurück. Nun gibt es das Gleiche auch auf der südlichen Halbkugel zwischen dem Äquator und dem südlichen 30. Breitengrad. Auch eine solche Hadley-Zelle, wie man das nennt. Aber auf beiden Halbkugeln vom 30. bis zum 60. Grad gibt es wieder so eine Zelle. Und nochmals dann bis gegen den Nordpol und spiegelbildlich bis gegen den Südpol. So ist das ein ganz interessantes und enorm wichtige Einrichtung der Erde, die das ganze Weltklima eben von größter Bedeutung ist so aufgebaut, wie die Bibel das beschreibt. Punkt 12. Meeresströmungen. Hier finden wir ein Beispiel, wie ein Wissenschaftler etwas entdeckte, weil er es in der Bibel gelesen hatte. Das war Matthew Fontaine Maury, 1806 bis 1873. Er entdeckte unter anderem aufgrund von Jesaja 43, Vers 16, die Ozeane sind ein zirkulierendes System. Er las in Jesaja: So spricht der Herr, der einen Weg gibt im Meere und einen Pfad in mächtigen Wassern. Er sagte sich: Wieso spricht die Bibel über einen Weg im Meer? Es ist uns klar, es gibt keine Autobahnen im Meer, in den Ozeanen. Und doch, die Bibel spricht von einem Weg. Oder Psalm 8, Vers 8, König David im 11. Jahrhundert vor Christus sagt: Und die Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchwandert. Oh, hier wird sogar gesagt, dass Fische auf diesen Wegen wandern. Und so entdeckte er, dass es die Golfströme gibt. Und Sie sehen hier, das ist sogar ein System, das weltweit funktioniert. Und das ist auch verantwortlich, dass gewisse Fischarten tausende von Kilometern in den Ozeanen wandern können. Ich habe zum Beispiel mal im St. Lawrence River habe ich Walfische beobachtet. Und da kommen ganz verschiedene Arten. Unter anderem haben wir da auch gesehen die Beluga, das sind die Weißwale. Die kommen ja ganz aus dem arktischen Gebiet, ganz kalten Gebiet. Im Norden kommen die runter, aber eben mit Hilfe der Golfströme. Und dann kommen sie da in den St. Lawrence River und dort finden sie sehr viel Plankton, enorme Mengen, und die ernähren sich da. Und so spielen also diese Golfströme eine riesige Rolle. Maury hat das zuerst nur in einem beschränkten Bereich da in Amerika entdeckt und später haben wir gesehen, nein, dass dieses ganze System durchzieht alle Weltmeere. Wir gehen jetzt in den Bereich der Biologie. 13. Punkt: Der Hase wiederkäut doch. In 3. Mose 11, da finden wir die koscheren Tiere, die Israeliten essen dürfen, und die nicht koscheren und wie man sie unterscheiden muss. In dem Zusammenhang lesen wir in Vers 4, nur diese sollt ihr nicht essen von den Wiederkäuenden. Vers 6, den Hasen, den ihr wiederkäut, aber er hat keine gespaltenen Hufe, unrein soll er euch sein. Da haben viele über die Bibel gelacht. Wir haben gesagt, die Bibel erzählt solchen Unsinn, der Hase wie der Keule. Und dabei ist ja klar, man kann Hasen oder auch Kaninchen schlachten und was kommt heraus? Immer nur ein Magen. Nie vier Mägen wie bei typischen Wiederkäuern wie Kühe, Ziegen und Schafen. Aber da haben viele gedacht, da seht ihr, die Bibel irrt. Und wie kann man der Bibel vertrauen, wenn sie eben solche Dinge erzählt? Wie kann man vertrauen, wenn sie über das Jenseits, über das ewige Leben spricht, die Erlösung, wenn die Bibel sogar in solch klar beobachtbaren Dingen irrt? Ich weiß von einem Sohn eines gläubigen Mannes, der hatte Veterinärmedizin studiert und er hat seinem Vater gesagt, weißt du, ich kann einfach nicht glauben, dass die Bibel inspiriert ist. Die Bibel sagt, der Hase sei ein Wiederkäuer und wir Tierärzte wissen, dass das nicht so ist. Nun, die Wahrheit ist folgende. Erst 1882 wurde die spezielle Art des Wiederkäuens bei Hasen zum ersten Mal wissenschaftlich beschrieben. Damals in einer französischen Tierärztezeitschrift. Diese sogenannte Kekotrophie funktioniert so. Hasen und Kaninchen fressen ihre Nahrung. Ganz normal. Das geht durch den Verdauungstrakt. Aber am Ende kommt das Essen dann wieder raus als kleine grüne Kügelchen. Also noch nicht die braunen. Die sind gut bekannt und lästig, nicht wahr? Die grünen Kügelchen und meistens nachts und gewöhnlich sogar direkt an der Austrittsstelle fressen die Hasen und die Kaninchen diese grünen Kügelchen weg, nochmals auf. Es geht alles nochmals durch den gleichen Weg des Körpers, aber so, dass beim zweiten Mal harte Zellulose die Hasen gar nicht verdauen können. Beim zweiten Mal können sie es aufspalten. Nicht wahr? Dafür gibt es eben diese vier Mägen bei den Kühen, damit die harte Zellulose aufspalten können und verwerten können. Wir sollten ja nie Gras essen. Als mein jüngster Sohn noch deutlich kleiner war als heute, da hat er gerne Kuh gespielt im Garten und der hat dann wirklich Gras gefressen. Da muss man ihm erklären, das soll er nicht tun, denn Gras ist nicht für uns. Das ist für Kühe, aber eben wir können das nicht aufschließen. Solche Kinder müssen Salat essen. Das ist etwas anderes. Also, beim zweiten Mal können sie diese Zellulose aufschließen und darum nützlich verwerten. Und auch Vitamin B können sie gewinnen, was man beim ersten Mal noch nicht kann. Man hat versucht, Hasen zu hindern an dieser Art des Wiederkäuens. Nach etwa 3 Wochen sind sie tot. Also sie müssen das nicht nochmals ausprobieren mit ihren Kaninchen zu Hause. Das reicht. Ja, also die Wissenschaft hat sich seit Mose 3500 Jahre verspätet. Und warum? Ja, die Hasen tun das nachts und nachts schlafen auch die meisten Wissenschaftler. Und ziehen ihren weißen Kittel aus. Also hier kann man wirklich sagen, die Wissenschaft hat sich verschlafen um 3500 Jahre. Der Hase wiederkäut doch. Kommen wir noch zu Punkt 14 und dann machen wir Pause. Die Ameise legt doch Wintervorräte an. In der Wissenschaft sagte man, diese Aussage von König Salomo ist falsch. Sprüche 6, Vers 6. Geh hin zur Ameise, du Fauler. Sieh ihre Wege und werde weise. Sie, die keinen Richter, Vorsteher und Gebieter hat. Sie bereitet im Sommer ihr Brot, hat in der Ernte ihre Nahrung eingesammelt. Bis wann willst du liegen, du Fauler? Wann willst du von deinem Schlafe aufstehen? Das ist ja zum Staunen, der große Ameisenstaat. Jede Ameise weiß genau, was sie zu tun hat. Und dabei ist niemand da, der Befehle austeilt. Das ist einfach grandios. Zum Staunen. Aber hier steht eben Sie bereitet im Sommer ihr Brot, hat in der Ernte ihre Nahrung eingesammelt. In Sprüche 30, Vers 25, in diesem Kapitel von Agur ben Jake, wird das auch nochmals gesagt. Die Ameisen, ein nicht starkes Volk, und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. Erst um 1880 entdeckten die Wissenschaftler J.T. Mockridge und H. McCook, dass Ameisen tatsächlich Wintervorräte anlegen. Und man kann also solche speziellen Wintervorratskammern im Ameisenbau ganz, ganz in der Tiefe unten finden. Ja, dann machen wir an dieser Stelle eine Pause, eine Viertelstunde. Dann fahren wir mit Punkt 15 weiter. Unser Punkt 15 lautet: Am Anfang doch kein Männlein. Noch im 19. Jahrhundert dachte man in der modernen Medizin, dass die männliche Samenzelle ein ganz kleines Männchen sei. Man glaubte das unter den damaligen Mikroskopen so zu sehen. Also, es ist klar, Zeiss gab es damals noch nicht. Und so dachten sie, die Entstehung des Menschen im Mutterleibe geschehe so: Dieses kleine Männchen werde durch die Zeugung in den Mutterleib eingeführt und dieses Männchen wachse dann so ungefähr 9 Monate und dann kommt eben ein kleines Männchen oder auch ein kleines Weibchen auf die Welt. Aber in Psalm 139, Vers 16 schreibt David vor über 3000 Jahren: Meinen ungeformten Knäuel sahen deine Augen. Hebräisch Golem heißt ungeformter Knäuel, ungeformte Masse, unentwickelte Masse. Meinen ungeformten Knäuel sahen deine Augen und es waren alle Lebenstage in dein Buch eingeschrieben. Das ist das Buch des Lebens. Die zuvor bestimmt waren, als derselben noch keiner war. Heute wissen wir, die weibliche Eizelle wird durch die Zeugung befruchtet. Die Eizelle vereinigt sich mit der männlichen Samenzelle und dadurch entsteht die Zygote. Diese Zygote wandert anschließend durch den Eileiter. Etwa 36 Stunden nach der Befruchtung setzt im Eileiter die erste Zellteilung ein. Und die repetiert sich, sie findet etwa 2-mal pro Tag statt. Also was wir hier sehen, ist der früheste Zustand am 5., also aus dem ganz frühen Zustand am 5. Tag. Exakt das, was David beschreibt als meinen ungeformten Knäuel, meine unentwickelte Masse. Danach geht die Embryonalentwicklung weiter, es werden Furchen gebildet und so weiter, bis schon in einem sehr, sehr frühen Zustand Arme, Beine, der Kopf und so weiter geformt und gebildet wird. Also auch da ganz erstaunlich, was die Bibel sagt. Und nebenbei, dass eben nicht nur ein Teil des Mannes zuständig ist für die Entstehung des Menschen, sondern auch von der Frau. Auch das wissen wir aus der Bibel. Denn nach dem Sündenfall sagte Gott zu Eva, dass von ihrem Samen einer kommen werde, der der Schlange den Kopf zertreten würde. Der Same der Frau. Das ist erstaunlich, weil eben die Menschheit dachte in den vergangenen Jahrtausenden bis eben in die Zeit der modernen Wissenschaft, dass nur der Mann einen Samen weitergibt. Aber von einem Samen der Frau wusste man nichts. Und die Bibel spricht davon schon ab 1. Mose 3. 16. Punkt, Beschneidung am 8. Tag. Ein Thema ganz aktuell für Deutschland, nicht wahr? Nach diesem verheerenden Gerichtsentscheid der auch eine enorme Unwissenheit offenbart. Ja, also jetzt geht es aber nicht um die Bedeutung der Beschneidung zunächst, sondern um die Beschneidung am achten Tag. In 3. Mose 12, Vers 3 wird im Blick auf das Volk Israel, übrigens nicht in Bezug auf die Gemeinde, sondern in Bezug auf das Volk Israel gesagt, und am achten Tag soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. Die Bibel lehrt, jeder Israelit, der unter das Gesetz des Sinai gestellt wird, soll beschnitten werden. Aber warum genau am achten Tag nach der Geburt? Ich war im Islam, wird die Beschneidung auch praktiziert. Natürlich hat man das von der Bibel abgeguckt. Aber im Islam ist es so, dass die Beschneidung kann irgendwann geschehen. Ich war ja immer wieder in islamischen Ländern, ganz besonders immer wieder in Tadschikistan. Und da lernt man natürlich mit der Zeit so einiges. Dort ist es üblich, habe ich gelernt, dass die Großmutter zum Beispiel, wenn der Junge, der Enkel so 10 ist, denkt sie, jetzt wäre mal Zeit für die Beschneidung. Sie holt ein Küchenmesser und die Sache wird erledigt. Schrecklich für diese Jungs, nicht wahr? Die liegen dann tagelang herum, können nur noch wimmern, nicht mehr spielen. Schlimm. Aber in der Bibel wird gelehrt, am achten Tag soll das Fleisch der Vorhaut beschnitten werden. Nun hat Dr. Nathan Sancillo herausgefunden als erster, nach der Geburt, vom ersten bis zum fünften Tag, hat der Mensch noch sehr wenig Prothrombin. Prothrombin ist ein Gerinnungsstoff. Wenn wir uns verletzen, nicht wahr, gerinnt das Blut und dadurch wird die offene Verletzung wird geschlossen. Dazu braucht es Prothrombin. Aber wenn man zu wenig Prothrombin hat, dann schließt die Wunde nicht so gut. Und es ist so, am dritten Tag nach der Geburt hat der Mensch 30% Prothrombin. Das geht dann ständig höher hinauf. Am achten Tag wird eine Spitze, ein Peak erreicht, 110%. Und am neunten Tag geht es runter auf 100%. Und so bleibt das dann fürs Leben beim gesunden Menschen. Also der höchste Stand wird erreicht am achten Tag. Die Bibel sagt, am achten Tag soll die Beschneidung vollzogen werden. Das war der ideale Tag. Würde man das am dritten Tag machen, das wäre ganz gefährlich. Man muss ja sehr gut aufpassen bei Neugeborenen, dass die sich nicht verletzen. Das könnte zum Tod führen, sehr leicht. Aber wir staunen, was die Bibel uns da schon vor Jahrtausenden in Bezug auf Beschneidung gelehrt hatte. Nun kommen wir zum 17. Punkt, vom Nutzen der Beschneidung. 3. Mose 12, Vers 3 sagt ja nicht nur am achten Tag, sondern am achten Tag soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. Das ist ein Gebot, nicht etwas, das möglich wäre für einen Israeliten. Nun ist es eben eine Tatsache, die Vorhaut ist eine Region, Körperregion, unter der sich diverse Krankheitserreger, unter anderem HPV-Viren, sehr gut entwickeln können. Das ist eine Art Treibhaus, feucht und eine gewisse Wärme, Temperatur ist da vorhanden, ideal für Keime, um sich zu entwickeln. Und zum Beispiel diese HPV-Viren, die können bei der Ehefrau Gebärmutterhalskrebs auslösen. Durch die Beschneidung wird das eben ganz stark verhindert. Also dadurch kann man die Anzahl von Gebärmutterhalskrebs könnte man in der Gesellschaft deutlich reduzieren. Und es ist auch so, dass bei jüdischen Männern gibt es Krebs am Glied praktisch nicht. Im Gegensatz zu nicht-jüdischen Männern. Und eine Studie erst vor ein paar Jahren hat auch ergeben, dass die Beschneidung einen enormen Schutz gibt auch gegen HIV. Also dass auch die Möglichkeit, dass jemand AIDS bekommt, ist durch die Beschneidung ganz deutlich verringert. Das hängt damit zusammen, es gibt unter der Vorhaut spezielle Zellen, die sind wie Türöffner für den Körper. Und die lassen die AIDS-Viren herein. Durch die Beschneidung wird das verhindert. Ich habe im Bekanntenkreis schon erlebt, ein gläubiger Mann und seine gläubige Ehefrau, aber die leben moralisch, aber aus dem früheren Leben hatte die Frau durch Drogen sich mit HIV infiziert. Und wenn man da weiß, eben die Beschneidung ist ein Schutz, in solchen Fällen ist das natürlich ein sehr nützliches Wissen. Also der medizinische Nutzen ist enorm. Es gibt auf dem Internet eine Seite, die heißt CIRC-Info, wo von medizinischer Seite her ganz kompetent alle die Vorteile der Beschneidung zusammen aufgelistet werden. Und das sollte man diesen Richtern natürlich einmal vorlegen. Also das ist wirklich peinlich, ein solcher Entscheid, wenn man weiß, dass hier ein enormer medizinischer Nutzen vorliegt. Aber die Bibel im Gegensatz eben zur Beschneidung der Männer erlaubt nirgends die Beschneidung der Frauen. Das ist etwas ganz anderes. Das ist eine üble Sache. Aber das ist eine Verstümmelung entgegen Gottes Schöpferwillen. Aber es ist so, dass eben die Vorhaut, die hat eine Funktion in den ersten Monaten der Bildung des Körpers im Mutterleib. Also im Zusammenhang mit der Embryonalentwicklung. Aber wenn der Mensch auf der Welt ist, ist die Vorhaut nicht mehr nötig. Ich weiß, das ist ja manchmal auch die Frage, aber wieso gibt es denn eine? Ja, eine Vorhaut, wenn sie ja beschnitten werden soll nach der Bibel für Israel, dann kann man sagen, ja, sie hat eine Funktion im Zusammenhang mit der Entwicklung des Leibes im Mutterleib, aber nachher ist sie nicht mehr nötig und darum kann sie eben beschnitten werden. Nun gehen wir in ein anderes Gebiet hinüber und bevor wir darüber sprechen, möchte ich etwas kurz sagen über Ökologie und Mittelmeerländer. Es gibt ein EU-Projekt, das heißt Mediterranean Desertification and Land Use von Brandt und Thorns 1996. Also über die Wüstenbildung in den Mittelmeerländern und über die Landnutzung. Und darin steht Folgendes: Die Gefahr der Bodendegradation, der Verschlechterung des Bodens, ist bei dem hier gegebenen Klima im Mittelmeerraum besonders hoch. Die Desertifikation, also die Wüstenbildung, wird nicht primär durch das Klima verursacht, sondern durch Entscheidungen, die auf allen Stufen der Gesellschaft die Landnutzung betreffend gefällt werden. Das betrifft ganz speziell Spanien, Italien, Griechenland. Und dort haben ja die Römer sehr, sehr viel Schaden angerichtet in ökologischer Hinsicht. Da sind ganze Landstriche kaputt gemacht worden, mit Folgen bis heute. Aber dieser Bericht erklärt, dass das Problem liegt nicht speziell beim Klima, sondern bei falschen Entscheidungen des Menschen. Nun ist es natürlich so, auch das Land Israel ist ein Mittelmeerland. Und da gibt es eben ganz wichtige Regeln zu beachten, damit das Land nicht kaputt geht, nicht zugrunde geht. Jetzt schauen wir uns einige Gesetze an aus der Bibel. Punkt 18, nicht gleichzeitig mehrjährige Pflanzen. In 3. Mose 19,19 heißt es, Gott spricht durch Mose während der Wüstenwanderung im Blick auf das verheißene Land. Meine Satzungen sollt ihr beobachten. Dein Feld sollst du nicht mit zweierlei Samen besäen. 5. Mose 22, 9. Du sollst deinen Weinberg nicht mit zweierlei Samen besäen. Heute wissen wir, mehrjährige Pflanzen, wie zum Beispiel Weinstöcke oder Oliven, und einjährige Pflanzen, Getreide, das man jedes Jahr wieder neu ansät, dürfen nicht zusammen angebaut werden. Wenn man diese Regel beachtet, verhindert man eine zu starke Auslaugung des Bodens. Das konnten die Israeliten damals natürlich nicht wissen, aber Gott hat es ihnen gelehrt. Und zwar damals, als sie noch in der Wüste waren und noch gar nichts verstanden von Landwirtschaft. Aber bereits im Blick auf die Besiedlung des verheißenen Landes wurde gelehrt, wie vorgegangen werden soll. 19. Punkt. 3 Jahre Schonzeit. 3. Mose 19, 23. Und wenn ihr in das Land kommt und allerlei Bäume zur Speise pflanzt, so sollt ihr ihre erste Frucht als ihre Vorhaut achten. Das heißt als etwas Unreines. 3 Jahre sollen sie euch als unbeschnitten gelten. Es soll nichts von ihnen gegessen werden. Da hätten Israeliten sagen können, wieso gibt uns Gott solche Gesetze? Wir sollen einfach während der ersten drei Jahre verzichten auf Früchte. Das ist doch schade. Nun, sie mussten das einfach glauben, weil Gott es gesagt hatte. Aber heute aus der Sicht der modernen Ökologie verstehen wir das gut. Dadurch, dass in den ersten 3 Jahren die Früchte zu Boden fielen, ohne dass sie gegessen wurden, wurde die Biomasse dieser Früchte von 3 Jahren dem Ökosystem zugeführt. Denn das führte dazu, dass diese Früchte am Boden eben Humus bildeten. Humus am Boden führt zu einer größeren Wasserspeicherung im Boden. Das Wasser läuft dann nicht einfach ab beim Regen. Durch diese Wasserspeicherung wird der Baum größer und stabiler und das wiederum führt zu höheren Ernteerträgen. Punkt 20. Sabbatjahr. Gott regelte die Landwirtschaft Israels in einem 7-Jahres-Zyklus. 2. Mose 23, Vers 10. Und 6 Jahre sollst du dein Land besäen und seinen Ertrag einsammeln. Aber im 7. sollst du es ruhen und liegen lassen, dass die Armen deines Volkes davon essen, und was sie übrig lassen, soll das Getier des Feldes fressen. Desgleichen sollst du mit deinem Weinberge tun und mit deinem Olivenbaum. Also verstehen wir, 6 Jahre lang Landwirtschaft und dann kam ein Ruhejahr, ein Sabbatjahr. Keine Landwirtschaft sollte betrieben werden. Was soll das? Es brauchte viel Glauben. Heute verstehen wir, dieses Sabbatjahr führte zu einer Regeneration des Bodens. Die Humusschicht wurde so wieder aufgefüllt und das hatte Folgen. Wenn wir das mit Europa vergleichen, zur Zeit von Karl dem Großen, 800, da hat die Erntemenge das ausgestreute Saatgut um lediglich 60% überstiegen. Also, hat man 1 Liter Weizen gesät, dann gab das bei der Ernte 1,6 Liter. Das ist unglaublich, nicht wahr? Natürlich, man hat das dann später steigern können. Europa anfangs des 19. Jahrhunderts, das Erntegut hat die Aussaat um 300% überstiegen. Also man gewann durch die Ernte 3-mal mehr, als was man ausgestreut hatte. Aber wir wissen durch die Archäologie, in der Nord-Negev-Region, also der Negev ist ja die südliche Wüste Israels, und da im Norden dieser Wüste, da hat in der Antike, also zu biblischen Zeiten, die Ernte das Saatgut um 600% überstiegen. Sogar dort, ich spreche ja nicht über die fruchtbare Sharon-Ebene oder die Kornkammer Israels, die Ebene Hamagedon, die Jezreel-Ebene, sogar dort unten 600%. Große Teile Europas haben das nicht mal im 20. Jahrhundert erreicht. Das ist schon enorm. Übrigens regelt die Bibel das weiter so in 3. Mose 25. Nach 7 mal 7 Jahren muss ein Jubeljahr gefeiert werden. Das 50. Jahr war wieder ein solches Sabbatjahr. Und dort gab es eben effektiv sogar 2 Jahre Schonzeit. Nicht wahr? Das 7. Jahr des 7. Zyklus und dann das 50. Jahr war nochmals ein Ruhejahr. Das brauchte Glauben, dass man genug ernten kann, um dort sogar eine Periode von 2 Jahren ohne Landwirtschaft zu überleben. Aber es hat sich immer gelohnt, wenn man das so eingehalten hat. Wir haben jetzt mit Punkt 21 das Thema wiederkäuende Paarhufer vor uns. Wir kommen zurück auf 3. Mose 11. Ich habe bereits erklärt, Gott macht dort deutlich, welche Tiere die Israeliten essen durften, welche koscher waren und welche nicht. Bei den Säugetieren wird erklärt, die Tiere, die wiederkäuen und gespaltene Hufe haben, Paarhufer sind, die sind rein. Ich lese aus 3. Mose 11, Vers 2. Redet zu den Kindern Israel und sprecht. Dies sind die Tiere, die ihr essen dürft, von allen Tieren, die auf der Erde sind. Alles, was gespaltene Hufe, und zwar ganz gespaltene Hufe hat, und wiederkäut unter den Tieren, das dürft ihr essen. Nur diese sollt ihr nicht essen von den Wiederkäuenden und von denen, die gespaltene Hufe haben, das Kamel, denn es wiederkäut. Aber es hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll es euch sein. Und den Klippendachs, denn er wiederkäut, aber er hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll er euch sein. Und den Hasen, denn er wiederkäut, aber er hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll er euch sein. Und das Schwein, denn es hat gespaltene Hufe, und zwar ganz gespaltene Hufe, aber es wiederkäut nicht. Unrein soll es euch sein. Pansentiere. Das sind eben Tiere, die mehrere Mägen haben und einer dieser Magen heißt der Pansen. Also Pansentiere wie Rinder, Schafe und Ziegen besitzen in ihren Mägen eine reiche Bakterienflora zur Aufspaltung und Verwertung der härtesten Gräser. Das habe ich schon angedeutet. Das bedeutet, diese Tiere können von Futter leben, das für die Menschen unbrauchbar ist. Das ist wichtig, wenn die Ressourcen beschränkt sind. Nicht wahr? Schweine zum Beispiel haben die gleichen Ansprüche an die Nahrung wie Menschen. Es gibt zwar immer noch Leute, die denken, Schweinen kann man den Abfall geben von Restaurants und so weiter. Das ist ein Unsinn. Ist auch in der Schweiz verboten. Darf man gar nicht mehr. Jetzt in Deutschland auch? Ja. Also. Das muss so sein, weil Schweine sind sehr anfällig auch auf verdorbene Nahrung. Aber was lieben Schweine? Vielleicht lieben sie ein gutes Schnitzel, Schweine auch. Karotten, Schweine auch. Die fressen jetzt wirklich alles, was Menschen auch fressen. Aber es ist doch ideal, wenn man Haustiere hat, die eben von Dingen leben können in der Natur, die wir nicht essen können. Dafür lassen sie uns das, was wir essen können. Und so ist diese Einrichtung ganz ideal bei beschränkten Ressourcen. Weiter kommt dazu, man hat herausgefunden in der modernen Tiermedizin, wiederkäuende Spalthufer, also Rinder, Schafe, Ziegen, aber auch Wildtiere wie Rehe, Hirsche, die sind auch koscher nach der Bibel, sie sind allgemein weniger anfällig auf Krankheitserreger als andere Tiere, wie zum Beispiel Schweine. Das ist ja auch der Grund, warum jede Hausfrau weiß, dass man Schweinefleisch länger braten muss als Rindfleisch, um eben diese Krankheitserreger möglichst abtöten zu können. Und so haben wir hier eine Einrichtung für Israel von Gott gegeben, im Blick auf eine gesunde Fleischernährung. Das war natürlich noch ganz besonders wichtig im heißen Nahen Osten. Da kann man bei arabischen Metzgereien kann man sehen im Markt, im Schuck, wie die Tiere da aufgehängt werden, die geschlachteten Tiere. Und in dieser Hitze, die Fliegen kommen daran und damit auch eben Bakterien und Viren. Und so ist es eben im Nahen Osten erst recht gefährlich, wenn man Tiere essen würde, die anfällig sind auf Krankheitserreger. Und so hat Gott das für Israel in dieser Weise wunderbar geregelt. Natürlich könnte jemand sagen, aber was ist denn mit Rinderwahnsinn? Das würde ja gerade dagegen sprechen. Nun, das ist natürlich eine neue Sache. Und Rinderwahnsinn ist ja eigentlich nichts anderes als Menschenwahnsinn. Wie ist diese Krankheit gekommen? Dadurch, dass man den Rindern Rinder verfüttert hat. Und das weiß ja jeder Mensch, dass Rinder kein Fleischfresser sind. Das heißt, man hat denen eine Nahrung gegeben, natürlich um Geldgewinne zu machen, um eben solche Abfallfleisch verwerten zu können, und hat also gegen die Schöpfungsordnung gehandelt. Und dadurch entstand überhaupt das Problem mit dem Rinderwahnsinn. Aber wenn wir das weglassen, dann müssen wir sagen, diese Anweisungen sind die idealen Anweisungen für eine gesunde Fleischernährung. Punkt 22. Fische, aber keine Frösche. Nachdem Säugetiere behandelt wurden, welche koscher sind, erklärt 3. Mose 11 ab Vers 9, wie es steht mit den Tieren im Wasser. Dieses dürft ihr essen von allem, was in den Wassern ist. Alles, was Flossen und Schuppen hat in den Wassern, in den Meeren und in den Flüssen, das dürft ihr essen. Aber alles, was keine Flossen und Schuppen hat in den Meeren und in den Flüssen, von allem Gewimmel der Wasser und von jedem lebendigen Wesen, das in den Gewässern ist, sie sollen euch ein Greuel sein. Ja, ein Greuel sollen sie euch sein. Von ihrem Fleisch sollt ihr nicht essen und ihr Aas sollt ihr verabscheuen. Hier wird klar gemacht, Israeliten dürfen Fische essen, die Schuppen haben und Flossfedern. Aber damit sind zum Beispiel Frösche und auch andere Amphibien ausgeschlossen. Die dürfen nicht gegessen werden. Und jetzt müssen wir uns überlegen, Tiere, die da nicht gegessen werden durften, waren durch diese Gesetze geschützt. Also die unreinen Tiere waren geschützte Tiere. Es ist so, wenn man Frösche und andere Amphibien schützt und nicht isst, dann haben wir hier den billigsten Schutz gegen Malaria. Ein Beispiel aus der modernen Geschichte. Bangladesch, dieses arme Land, konnte ab ca. 1975 Froschschenkel in großem Maß exportieren nach Frankreich. Franzosen lieben Froschschenkel. Aber was hat das ausgelöst? Zwar hat das etwas Geld gebracht für Bangladesch, das hat aber eine solche Malaria-Plage ausgelöst in Bangladesch, dass jetzt Gebiete, die früher traditionell nicht malariaverseucht waren, verseucht wurden. Und so haben wir auch da wieder eine ganz wunderbare Einrichtung im Blick auf Israel. Aber wir müssen dabei uns im Klaren sein, wenn wir sagen, die unreinen Tiere sind geschützte Tiere, so ist das etwas ganz anderes als wie in Ägypten oder heute noch in Indien, wo gewisse Tiere geschützt sind, indem sie heilig genannt werden. Wie hier eine sogenannte heilige Kuh, die ich da in Indien fotografiert habe. Ja, die werden als heilig angesehen. Das heißt, unter keinen Umständen darf man diesen Tieren etwas antun. Aber das kann ganz verheerend sein, wenn man gewisse Tiere als heilig erklärt, weil man dadurch in Fällen, wo es dringend nötig wäre, solche Tiere zu töten, man sie nicht tötet. Nicht wahr? Die Bibel sagt, diese Tiere sind unrein, sie dürfen nicht gegessen werden. Aber damit wird nicht gesagt, dass wenn es zu viele Ratten und Mäuse gibt, dass man die nicht töten dürfte. Ratten und Mäuse waren unrein, die durften ja nicht gegessen werden, aber die durften getötet werden. Und das ist ja so verheerend, dass in Indien diese Ratten und Mäuse die ja jedes Jahr riesige Mengen der Ernte auffressen und zerstören. Was die armen Leute in Indien essen sollten. Das ist ganz schlimm. Und weil in dieser Religion eben geglaubt wird, dass Menschen sterben und dann können sie eine Ratte werden. Da will man ja nicht unbedingt den Großvater des Nachbarn umbringen, wenn man die Ratte im Keller tötet. Das ist verheerend. Aber die Bibel ist so anders. Punkt 23, geschützte Vögel. Nun spricht 3. Mose 11 ab Vers 13 über Flugtiere, Vögel und auch die Fledermaus. Und diese sollt ihr verabscheuen von den Flugtieren. Sie sollen nicht gegessen werden, ein Gräuel sind sie. Den Adler und den Bartgeier und den Seeadler. Und den Falken und die Weihe nach ihrer Art, alle Raben nach ihrer Art und die Straußhenne und den Straußhahn und die Seemöwe und den Habicht nach seiner Art und die Eule und den Sturzpelikan und die Rohrdammel und das Purpurhuhn und den Pelikan und den Aasgeier und den Storch und den Fischreiher nach seiner Art und den Wiedehopf und die Fledermaus. Man fragt sich, warum diese detaillierten biologischen Angaben? Man kann das übrigens zusammenfassen. Das sind Aasfresser, Bartgeier, Raben und so weiter. Dann haben wir Raubvögel, Adler, Falken. Wir haben weiter Allesfresser, wie zum Beispiel der Storch. Und eine vierte Gruppe, das sind Nachtvögel. Ja, die Fledermaus ist ein Nachttier und dann aber auch die Eulen, ja? Diese vier Gruppen. Wir können uns auch überlegen, was fressen diese Tiere? Also, zu den geschützten Tieren gehören Raubvögel, habe ich gesagt. Die fressen Vögel, Säugetiere, Mäuse, Ratten. Geier fressen Aas. Die Störche und Ibisse, die fressen Fische, Frösche, Mäuse, Insekten. Reiher, Fische, Frösche, Mäuse. Die Möwen, Fische, Mäuse. Die Eulen, Vögel, Säugetiere, Ratten, Mäuse. Raben und Krähen sind Allesfresser und lieben auch Aas. Die Wiedehopfer essen Insekten und Heuschrecken. Fledermäuse, große Insekten. Nun, welche Tiere sind freigegeben für die Nahrung? Das sind folgende koschere Tiere. Die Gänse fressen Blättersamen, genauso wie auch die Enten. Tauben auch, Blättersamen. Fasane, Blättersamen. Rebhühner, Blättersamen. Singvögel, übrigens, Singvögel sind keine erwähnt gewesen. Die Singvögel sind koscher, sie fressen Blätter, Samen, kleine Insekten. Eisvögel gibt es natürlich in Israel. Die waren auch koscher. Sie essen Fische und Insekten. Und die Sandflughühner, Blätter, Samen. Also wir sehen, da muss ein Zusammenhang sein mit der Ernährung. Nun können wir sagen, all die Aasfresser sind eigentlich Gesundheitspolizisten. Nicht wahr? Da, wo wir wohnen, in der Nähe von Aarau, gerade bei unserem Wohnort, dort gibt es sehr viele Rabenkrähen. Das sind Aasfresser. Und wie ist das so bei kleinen Jungs? Da kann es ja schon mal vorkommen, die kommen nach der Schule ein bisschen zu spät nach Hause, aber dafür mit einer toten Maus in der Hand, so am Schwanz, ja? Und voll stolz zeigen sie der Mama, was sie da auf dem Schulweg gefunden haben. Und da muss man eben solchen Jungs, entdeckerfreudigen Jungs, muss man beibringen, das sollen sie ja nicht tun. Aber glücklicherweise bei uns konnte man hoffen, dass die Rabenkrähen schneller waren als unsere Jungs, ja? Denn es sind Gesundheitspolizisten, die lieben Aas. Und damit bewirken sie eine Rückführung von Nährstoffen. Aas ist eben doch Nährstoff, in den ökologischen Kreislauf. Und dann sehen wir aber, wir haben eine ganze Reihe von Vögeln hier, die sind Ratten- und Mäusefresser. Und das ist sehr wichtig im Blick auf Verhinderung der Pest und anderen Krankheiten. Gerade Ratten und Mäuse sind sehr anfällig, dass sie Pesterreger, das sind Bakterien, dass sie die übertragen und verbreiten. Und da haben wir diese Vögel, die durften nicht gegessen werden, waren geschützt und die waren gleichzeitig eben ein enormer Schutz gegen solch schlimme Seuchen wie Pest. Dann haben wir auch Heuschreckenfresser, auch die sind wichtig im Blick auf eine mögliche Plage. Nicht wahr? In Ostafrika gibt es zuweilen Heuschreckenplagen, plötzlich vermehren sich die Heuschrecken, wie das im Jahr zuvor nicht war. Plötzlich verändern die sich, da ändert etwas im Gehirn der Heuschrecken und die können nur noch zwei Dinge denken, wenn Heuschrecken denn wirklich denken können. Nämlich vermehren und fressen. Vermehren und fressen. Und dann zerstören sie die ganze Umwelt und solche Heuschreckenschwärme können dann zuweilen auch über die Sinai-Halbinsel bis nach Israel gelangen. Und da ist man natürlich froh, wenn es genügend eben Vögel gibt in der Ökologie, die gerade gegen solche großen Insekten vorgehen. Punkt 24. Nachhaltigkeit und Krieg. In 5. Mose 20, Vers 19 wird ein Gesetz gegeben im Blick auf Kriege. Wenn du eine Stadt viele Tage belagern wirst, indem du Krieg wider sie führst, um sie einzunehmen, so sollst du ihre Bäume nicht verderben, indem du die Axt gegen sie schwingst, denn du kannst davon essen, und sollst sie nicht abhauen. Hier finden wir ein Verbot der ökologischen Zerstörung. Die Umwelt darf im Krieg nicht zerstört werden. Das ist auch ein Verbot einer sogenannten Politik der verbrannten Erde. Die Römer haben das so betrieben. Die haben auch zum Beispiel in den beiden Kriegen gegen die Juden, 70 nach Christus und 132 bis 135 nach Christus, da haben sie ganz bewusst die Bäume umgehauen und die Ökologie zerstört aus Hass gegen die Juden. Und so wurde das Land Israel dann eine Wüste, wie die Propheten das vorausgesagt hatten. Punkt 25, Reinigung von Aasbakterien. 3. Mose 11, 31 sagt: Diese sollen euch unrein sein unter allem Kleingetier. Jeder, der sie anrührt, wenn sie tot sind, wird unrein sein bis an den Abend. Und alles, worauf eines von ihnen fällt, wenn sie tot sind, wird unrein sein. Jedes Holzgerät oder Kleid oder Fell oder Sack, jedes Gerät, womit eine Arbeit verrichtet wird, es soll ins Wasser getan werden und wird unrein sein bis an den Abend, dann wird es rein sein. Warum? Nun, heute verstehen wir das. Der tote Körper, zum Beispiel einer Maus oder Ratte, enthält giftige und schädliche Bakterien. Wenn nun ein solches totes Tier eben in Kontakt kommt mit Holzgeräten, Kleidern, Fell, Sack, dann müssen diese Gegenstände durch Waschen von den Bakterien gereinigt werden. Und dann kann man sie wieder brauchen. Und genau das lehrt die Bibel, dass in solchen Fällen durch Waschen das Problem der Bakterien gelöst werden kann. Punkt 26 geht auch wieder um Reinigung von Aasbakterien, aber jetzt nicht durch Waschen, sondern durch Zerstörung, durch Entsorgung. 3. Mose 11, 33. Und jedes irdene Gefäß, in welches eines von ihnen hineinfällt, alles, was darin ist, wird unrein sein und es selbst sollt ihr zerbrechen. Alle Speise, die gegessen wird, auf welche solches Wasser kommt, wird unrein sein. Und alles Getränk, das getrunken wird, wird unrein sein in jedem solchen Gefäß. Körperflüssigkeiten, zum Beispiel einer toten Maus, können sich tief in den Poren eines Tongefäßes festsetzen. Dann nützt es nichts, wenn man das Tongefäß wäscht, denn die Bakterien bleiben zurück. Da gilt, man muss dieses Gefäß zerstören. Aber in 3. Mose 6, 21, dort wird gesprochen über ein Metallgefäß, Das muss nicht zerstört werden, sondern dort wird gesagt, wenn es unrein wird, kann es gescheuert und gespült werden. Klar, bei einem Metallgefäß, da gibt es nicht diese Poren, wo die Bakterien eindringen könnten. Durch Reinigung kann man das Gefäß erhalten. Und genau das lehrt die Bibel. Und wir sehen, wenn solches Aas in Kontakt kommt mit Speise und Wasser, dann gilt eben, Flüssigkeiten wie Wasser und so weiter werden durch Bakterien verunreinigt. Durch sie werden die infektauslösenden Bakterien weiter verbreitet. Und darum wird eben ganz klar gewarnt, wenn da ein Kontakt entsteht mit Wasser und Aas. Entsorgen, zerstören. Punkt 27, Bakterien und Saatgut. 3. Mose 11, 37 sagt, und wenn von ihrem Aas auf irgendwelchen Saatsamen fällt, der gesät wird, so ist er rein. Man staunt. Warum jetzt da geht's und dort geht es nicht? Man musste einfach glauben, wenn Gott etwas sagt, dann stimmt es. Ob man es versteht oder nicht, das ist zweitrangig. Vers 38, wenn aber Wasser auf den Samen getan wurde und es fällt von ihrem Aas auf denselben, so soll er euch unrein sein. Die Erklärung heute ist ganz einfach. Bakterien können normalerweise Samen nicht infizieren, weil sie zu trocken sind. Aber wenn man Samen wässert und keimen lässt, wenn Samen eben so durch Wasser quellen und es kommt in Kontakt mit Aas, das gibt eine Katastrophe nach einigen Stunden. Ist alles infiziert. Und die Bibel lehrt das so detailliert. Punkt 28, Bakterien und Fäkalien. In 5. Mose 23, 12 wird Gottes Anweisung gegeben, wie das Lager der Israeliten in der Wüste, wie das reingehalten werden sollte. Und du sollst einen Platz außerhalb des Lagers haben, dass du dahin hinausgehst. Und du sollst eine Schaufel unter deinem Geräte haben und es soll geschehen, wenn du dich draußen hinsetzest, so sollst du damit graben und sollst dich umwenden und deine Ausleerung bedecken. Denn der Herr, dein Gott, wandelt inmitten deines Lagers, um dich zu erretten und deine Feinde vor dir dahin zu geben. Und dein Lager soll heilig sein, dass er nichts Schamwürdiges unter dir sehe und sich von dir abwende. Hier wird erklärt, wie man eben mit der Toilette umgehen musste. Außerhalb des Lagers und dann immer wieder begraben. Bedecken. Das Wissen um solche Hygiene wurde in Europa erst Ende 19. Jahrhundert allgemein gut. Aber davor sah es ganz anders aus. Diese Anweisungen, die Gott Israel gegeben hatten, waren ein enormer Schutz vor Typhus, Cholera und Ruhr. Aber auch dieses Bild habe ich da einmal in Indien gemacht, in Westbengalen. Auf dem Land ist das so ganz typisch, ein paar Strohhütten beieinander und dann immer wieder einen Teich, einen Pool. Und dann wieder ein paar Hütten, wieder ein Teich. Und wenn ich so auf Vortragsreisen bin, dann nutze ich das aus, um möglichst viel zu lernen. Und ich stelle Fragen. Da habe ich gefragt, was machen die in diesen Teichen? Hat man mir erklärt, alles. Und ich habe gesehen, da wurde das Geschirr abgewaschen, da haben Menschen ein Bad genommen, sind geschwommen. Und man sah nicht alles, aber die haben mir erklärt, da macht man alles. Also auch die ganzen Abwässer gehen da rein. Und wen wundert's, wenn die Menschen dahin sterben wie Fliegen? Und ich staune. Und diese erleuchtenden Gurus, die konnten den Leuten nicht erklären, wie man leben soll, damit man bewahrt bleibt vor solchen schlimmen Krankheiten. Aber die Bibel ist so nüchtern. Und sie erklärt dem Volk Israel, wie sie das tun mussten, um eben als großes Millionenvolk, das so zusammen durch die Wüste wanderte, um da erhalten zu bleiben. In früheren Jahrhunderten in Europa war das so, gerade in den Militärlagern, da starben mehr Soldaten in den Lagern als auf dem Schlachtfeld. Weil man eben diese Hygiene nicht kannte. So, jetzt kommen wir zum Schluss. wir wollen noch zusammen beten und dann heute Nachmittag kommen noch ein paar Punkte dran und dann werden wir ein weiteres Thema zum Hauptthema Inspiration und Glaubwürdigkeit der Bibel. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben und dass wir so, wenn wir es studieren, erkennen dürfen, dass es nicht Menschenwort ist, sondern Gottes Wort. Sprich mit Autorität und wir dürfen wirklich in jedem Wort deine Stimme hören. Und so schenke du uns allen dieses tiefe und volle Vertrauen, ungebrochene Vertrauen in dein Wort, das auch verbunden ist mit Gehorsam, auch da, wo wir nicht unbedingt verstehen. Aber einfach aus Liebe und aus Vertrauen zu dir, dass du, der Allwissende, es besser weißt als wir. Amen.